Welcome, willkommen zu unserer Kräuterstunde. Heute Morgen habe ich bei meinem Spaziergang in einem kleinen Wald hier in Deutschland in der Nähe von Nürnberg einige erstaunliche Kräuter gesehen. Ich sagte zu meinem Begleiter, lass uns eine Kräuterstunde machen, um zu zeigen, welche Kräuter im Wald wachsen, die viele vielleicht gar nicht kennen. Als erstes möchte ich die Brennnessel betrachten. Beachtet, dass ich sie nicht mit der Hand aufhebe. Diese Brennnessel ist ein Prachtexemplar. Um so ein Prachtexemplar zu sein, muss diese Brennnessel ihre Wurzel in gutem Boden haben, in wirklich gutem Boden. Und das ist das Schöne am Wald. Im Wald fallen ständig Blätter ab, verrotten und gelangen zurück in den Boden. So hat man einen wunderbaren Kreislauf. Das ist der Kreislauf des Lebens. Und dieser Kreislauf, die Mikroorganismen, die für das Wachstum dieser Brennnesselpflanze verantwortlich waren, befinden sich im Blatt. Und wenn das Blatt stirbt, tragen sie dazu bei, dass das Blatt verrottet. Und dann gehen sie zurück in den Boden und bauen die Mineralien im Boden ab und machen sie für die nächste Brennnesselpflanze verfügbar. Deshalb ist diese Pflanze so ein schönes Exemplar. Die Blätter sind deshalb so groß und so grün, weil sie ihre Wurzeln in der Erde des Waldes haben. Im Psalm 104, Vers 14 sagt die Bibel, dass Gott die Pflanzen zum Dienst des Menschen gegeben hat. Ich liebe diesen Vers, denn er erklärt, dass Kräuter zum Dienen da sind. Sie sind dazu da, uns einen Dienst zu erweisen. Und wenn sie also in den Körper gelangen, sagen sie im Grunde zum Körper, wo soll ich hin? Was soll ich tun? Der Körper weiß genau, wo sie hin sollen. Die Mediziner nennen das Synergie, die Wirkung der Kräuter auf die Bedürfnisse des Körpers. Ich werde also ein paar Dinge über die Brennnessel sagen, aber das Wichtigste ist, warum habe ich sie nicht mit der Hand aufgehoben, sondern diese Holzlöffel benutzt, um die Brennnessel aufzuheben? Nun, wie der Name schon sagt, sie brennt. Und wenn ihr jemals von einer Brennnessel geküsst worden seid oder eine Brennnessel berührt habt, dann wisst ihr das, es tut sehr, sehr weh. In der Bibel steht, wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Es gibt also auch ein Gegenmittel für die Brennnessel und es wächst normalerweise direkt daneben. Das ist die Ampfer. Meine Enkelkinder nennen ihn Dr. Ampfer, weil er das Heilmittel gegen das Brennen der Brennnessel ist. Letzte Woche war ich in Yorkshire und bei meinem morgendlichen Spaziergang durch die kleinen Dörfer sah ich viele Zäune dicht mit Brennnesseln bewachsen. Und mitten in diesem riesigen Dickicht aus Brennnesseln stand eine sehr große Ampferpflanze. Und ich sagte zu meinem Begleiter, das ist der Dr. Ampfer. Er wartet dort, falls es einen Brand gibt. Und wie wendet man ihn an? Ich erzähle euch eine Geschichte als Beispiel. Mein kleiner Enkel Lennox rannte, ich glaube, er war damals 2,5 oder 3 Jahre alt, am Sandstrand in der Nähe unseres Baches entlang, ohne zu wissen, dass dort eine kleine Brennnessel wuchs. Und er trat auf sie. Der Schrei ging los, es brennt. Also sah ich mich schnell um. Ich sah den Ampfer. Ich pflückte ein Blatt und steckte es in meinen Mund und kaute und kaute und kaute. Und dann spuckte ich es aus und legte es auf seine Fußsohle und presste es in seine Fußsohle. Er hörte innerhalb von Minuten auf zu weinen, weil der Saft der Ampfer den Brand der Brennnessel neutralisiert. Das ist die gute Nachricht. Wir saßen also da und alles war viel besser. Aber dann mussten wir weiter. Wie soll er denn mit diesem Brennnesselbrand und dem Ampfer darauf laufen? Also hatten wir noch eine Idee. Wir holten seine kleinen Gummistiefel, die man an matschigen Tagen trägt. Wir zerkauten eine ganze Menge Ampfer und drückten sie in sein Stiefelchen. Und dann steckte er seinen Fuß hinein. Er war sehr glücklich, auch wenn es ein bisschen matschig war, denn er hatte keine Schmerzen mehr vom Brennen der Brennnessel. Dr. Ampfer hatte gewirkt. Und nur etwa 2 Wochen später half mir meine Enkelin, die zu jener Zeit dabei war und mir beim Zerkauen geholfen hatte. Sie war damals etwa 5 oder 6 Jahre alt. Sie pflückte die schönen Blumen der Magnolie Und das war nicht so einfach für sie, denn es gab eine Menge klebriger Spitzen, also klebrige Dinge. Ich sagte, warte, ich ziehe sie heraus. Und ich griff nach dem Stiel, um daran zu ziehen und wusste nicht, dass ich genau in der Mitte eine Brennnessel befand. Oh, tat das weh. Vor allem, weil ich so fest zupackte, dass sich die kleinen Stacheln in meine Hände bohrten. Stacheln, die man nicht sehen kann. Sie sind fein wie, feiner als Haare, so ganz feine Stacheln. Sophia legte schnell ihre Magnolienblüten ab, kam herüber, schnappte sich den Ampfer und kaute und kaute und kaute ihn, lief zu mir und spuckte ihn in meine Hand. Es ist wunderbar, wenn man die Kinder mit in den Garten nimmt und ihnen etwas über die Heilkraft des Ampfers beibringt. Oh, und es brachte fast sofortige Linderung. Sie gab mir auch ein Blatt zum Kauen und ich hielt den Ampfer, die zerkauten Ampferblätter, noch etwa eine Stunde lang fest, denn es war eine schlimme Verletzung. Wenn es in der Bibel heißt, dass Gott die Kräuter zum Dienst am Menschen gegeben hat, und das hat er getan, dann ist das ein wunderbarer Dienst, wenn man von der Brennnessel verletzt wurde. Hat die Brennnessel denn auch medizinische Eigenschaften? Ja, das hat sie. Am wichtigsten sind die Mineralien. Sie enthält sehr viele Mineralien. Diese Brennnessel ist ziemlich dunkelgrün. Und wenn eine grüne Pflanze sehr dunkel ist, dann ist das ein Hinweis darauf, dass sie sehr mineralstoffreich ist. Einer der Gründe, warum die Brennnessel so reich an Mineralien ist, ist, dass ihre Wurzeln sehr, sehr tief wachsen. Und weil die Wurzeln sehr, sehr tief wachsen, hat sie Zugang zu Mineralien, die an der Erdoberfläche nicht so häufig vorkommen, dafür aber tiefer in der Erde in größerer Menge. Sie hat also eine wunderbare Vielfalt an Mineralien und Mineralien sind sehr wichtig. Leider wird heute aufgrund der Landwirtschaft und der Art und Weise, wie sie betrieben wird, immer wieder die gleiche Pflanze auf dem gleichen Boden angebaut. Der Boden bekommt keine Ruhe und so werden dem Boden Jahr für Jahr immer mehr Mineralien entzogen. Oft wird Superphosphat in den Boden gegeben und das erzeugt, wie ich sage, Vorzeigegemüse. Sieht gut aus, schmeckt aber nicht sehr gut. Denn Mineralien verleihen der Nahrung Geschmack. Und wenn eine Pflanze zu wenig Mineralien hat, wird sie von Ungeziefer angegriffen. Dann sprüht der Landwirt sie mit Herbiziden und Insektiziden. Bis die Pflanze bei uns auf den Tisch kommt, ist sie also schon sehr mineralarm. Und weil sie so arm an Mineralien ist, hat sie nicht wirklich viel Geschmack. Dann geben wir Mononatriumglutamat dazu und Sojasauce. Und wir fügen sämtliche künstliche Aromen hinzu. Das ist kein gutes Bild. Mineralien halten uns regelrecht zusammen. Unsere Knochen und auch unser Blut bestehen aus Mineralien. Wir brauchen also Mineralien. Und viele Menschen sind heute krank, weil sie zu wenig Mineralien haben. Auch die Zähne bestehen aus Mineralien. Man kann ein Vermögen sparen, wenn man seinen Körper, seine Knochen und seine Zähne gut mineralisiert hält. Es ist also wichtig, bei der Ernährung darauf zu achten, dass man sich mineralstoffreich ernährt. Wenn man in Brennnessel in Suppen oder Eintöpfen verwendet oder sie mit heißem Wasser aufgießt, um sie als Tee zu trinken, kann man seinen Mineraliengehalt erhöhen. Mineralien gehen nicht verloren, wenn man Pflanzen kocht. Sie bleiben im Wasser. Das kann also ein Kräutertee sein, eine Suppe oder ein Eintopf. Im Misty Mountain Health Retreat und in den anderen Kurorten, die ich besuche, ich komme gerade aus Yorkshire, gibt es regelmäßig Dampfsaunagänge und zwar meist gegen Ende des Jahres, denn eine Dampfsauna ist sehr anstrengend. Man schwitzt sehr viel und dabei schwitzt man nicht nur Abfallstoffe aus, sondern auch ein paar Mineralien. Also servieren wir am Ende des Tages eine mineralstoffreiche Brühe. Wir kochen Kartoffeln und Zwiebeln mit der Schale, Sellerie und Karotten auf und immer eine große Menge Brennnessel. Diese Menge Brennnessel hier ist wahrscheinlich ausreichend für etwa 6 Liter Brühe. Während des Kochens gehen die Mineralien aus den Brennnesseln in das Wasser über Und am Nachmittag trinken unsere Gäste dann ein oder zwei Tassen davon, um die Mineralien zu ersetzen, die beim großen Schwitzen verloren gegangen sind. Ansonsten könnten sie in der Nacht Beinkrämpfe bekommen. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass Mineralien verloren gingen, insbesondere Magnesium. Magnesium ist in allen dunkelgrünen Blattgemüsesorten reichlich vorhanden. Auch hier spielt also die Brennnessel eine Rolle. Die medizinischen Eigenschaften der Brennnessel bestehen also aus Mineralien. Und die sind sehr, sehr wichtig. Außerdem sind in der Brennnessel Wirkstoffe enthalten, die die Entzündung der Prostata verringern können. Wenn man ein Präparat gegen Prostata-Beschwerden kauft, wird man feststellen, dass das wichtigste Kraut immer die Sägepalme ist. Aber an zweiter Stelle steht oft die Brennnessel. Man nennt sie vielleicht Nessel, aber es ist die Brennnessel. Sie kann also durchaus die Entzündung der Prostata reduzieren. Sie ist auch als Leberkraut bekannt. Sie gehört nicht zu den stärksten Leberkräutern, aber sie ist sehr wohl ein Leberkraut. Und was ist mit dem Ampfer? Hat er außer der Wirkung als Gegenmittel gegen den Brennnesselstich noch eine andere hilfreiche medizinische Eigenschaft? Wie gesagt, er ist schön grün und enthält viele Mineralien. Viele Leute geben Grünkohl oder Spinatblätter in ihren grünen Smoothies. Man kann auch Ampferblätter hineintun. Das ist schön günstig. Sie wachsen normalerweise einfach im Garten. Es ist auch ein mildes Nieren- und Leberkraut. Apropos Leber. Gehen wir gleich zum König über. Der König der Nierenkräuter ist hauptsächlich Leber. Ein bisschen Niere, hauptsächlich Leber, der Löwenzahn. Der Löwe ist der König der Tiere. Und der Löwenzahn wird oft als der König der Kräuter bezeichnet. Ich habe heute Morgen ziemlich viele davon gepflückt. Man könnte meinen, dass es sich um zwei verschiedene Pflanzen handelt. Aber es sind beide Löwenzahn. Der Unterschied in den Blättern liegt meistens daran, wo er angebaut wird. Wenn er unter anderen Blättern wächst oder wenn er an einer besonders guten Stelle im Boden steht, kann er auch größer und dicker werden. Ich wollte euch die verschiedenen Arten zeigen. Aber ihr werdet sehen, dass selbst diese eher runde Blatt immer noch eine winzige Spitze hat. Diese hingegen hat eine große Spitze. Es sind also keine verschiedenen Arten von Löwenzahn, sondern alles derselbe Löwenzahn. Wenn ich diese Löwenzahnwurzel ausgrabe und an die Stelle setze, wo dieser wächst, kommen die Blätter so. Und wenn ich diese Löwenzahnpflanze ausgrabe und dort setze, wo diese wächst, dann werden die Blätter so aussehen. Wir haben hier also eine Variation von Blättern. Dieser hier ist halbspitz und oben eher glatt. Und dieser hier ist sehr, sehr spitz. Und dieser ist sehr rund. Und doch sind sie alle Löwenzahn. Der Löwenzahn wird auch König der Kräuter genannt. Hier ist noch ein kleiner, der etwas spitz ist. Es ist eines der besten Leberkräuter. Und der Grund, warum die Leber so wichtig ist, ist, dass die Leber das größte innere Organ im Körper ist. Die Leber ist das einzige Organ im Körper, das die Fähigkeit hat, nachzuwachsen. Denn die Leber ist der Projektmanager. Das bedeutet, dass alles, was in den Körper kommt, zuerst zur Leber geht. Und das ist die erste Andockstation. Es ist von größter Wichtigkeit, dass die Leber gut funktioniert. Was passiert auf der Baustelle, wenn der Projektleiter ausfällt? Wenn die Leber optimal arbeitet, hat Krebs keine Chance, in den Körper einzudringen. Und die regelmäßige Einnahme von Löwenzahn ist eines der besten Lebertonika. Löwenzahn kann sogar Blockaden in der Leber auflösen. Wenn es Gallensteine gibt, die kleinen, sie befinden sich oft in der Gallenblase, einem Speicher, der direkt unter der Leber sitzt. Ein Speicher für die Galle, die Leber produziert. Warum die Steine entstehen, ist ein ganz anderer Vortrag. Wenn ihr euch meinen Säure-Basen-Vortrag anschaut, erkläre ich das dort ein bisschen genauer. Wie kann man also Löwenzahn einnehmen? Die Wurzeln reichen sehr, sehr tief. Wenn ich versuchte, eine Löwenzahnwurzel auszugraben, kam ich nie bis zum Ende. Als ich damals an meinen jetzigen Wohnort zog, das war vor etwa 13 Jahren, gingen meine Enkelkinder und ich auf Löwenzahnjagd. Wenn man die große gelbe Blüte sieht, dann weiß man, dass es Löwenzahn ist. Ich wusste, wenn ich Löwenzahn pflanzen würde, würden die Wurzeln tief in den Boden eindringen und ihn auflockern. Die medizinischen Eigenschaften des Löwenzahns, die vor allem für die Leber und ein wenig für die Nieren gelten, finden sich in der Wurzel, im Blatt, im Stängel und in der Blüte. Doch die höchste Konzentration findet sich wahrscheinlich in der Wurzel. Eine schöne Alternative zum Kaffee ist Löwenzahn. Löwenzahnkaffee aus der gerösteten Wurzel. Und denkt daran, Hitze zerstört die Mineralien, die im Löwenzahn enthalten sind, nicht. Und wenn überhaupt, kann die Hitze sie aufspalten und besser zugänglich machen. Meine Kinder haben früher den Stängel des Löwenzahns mit der Blüte gepflückt, die Blüte abgeschnitten und den Stängel als Strohhalm benutzt. Nun, es gibt eine Pflanze, die ein falscher Löwenzahn ist. Sie sieht aus wie der Löwenzahn, aber sie ist es nicht. Er ist glatt. Und der Löwenzahn hat, auch wenn das Blatt oben rund ist, spitze Zacken, wie die Zähne eines Löwen. Der falsche Löwenzahn hingegen ist pelzig und hat nicht die typischen Spitzen. Diese haben echte Spitzen. Der falsche Löwenzahn hingegen ist rund und die Blätter des falschen Löwenzahns sind dem hier also sehr ähnlich. Aber es gibt keine Spitze. Alles ist rund, runde Ränder. Und er ist pelzig. Der echte Löwenzahn hat einen Blütenstiel, der hohl ist und eine Blüte. Der falsche Löwenzahn hingegen hat einen Blütenstängel, der sich verzweigt und dann oft wieder verzweigt. Und an einer Pflanze können 3 oder vielleicht sogar 4 Blüten erscheinen und der Stängel ist nicht hohl. Daran kann man also erkennen, was echter und was falscher Löwenzahn ist. Viele Leute mögen es nicht, die Blätter des Löwenzahns in ihren Smoothie zu geben, weil sie sehr bitter sind. Ob eine Pflanze sehr gut für die Leber ist, erkennt man daran, dass sie sehr bitter ist. Und das Sprichwort lautet, bitter im Mund ist süß für die Leber. Süß im Mund ist bitter für die Leber. Es ist also ein bitteres Kraut. Nun, ein herrliches europäisches Obst, pardon, nicht Obstsalat, sondern ein Kartoffelsalatrezept, bei dem Löwenzahn verwendet wird, ist gedünstete Kartoffeln in Stücke geschnitten, mit Olivenöl, Salz und gepresstem Knoblauch würzen und dann fein geschnittenen Löwenzahn hinzufügen. Das ist eine herrliche Mischung, denn die Kartoffel ist cremig und sie gleicht die Schärfe des Löwenzahns aus. Es ist sogar sehr lecker, denn die Kartoffel ist cremig und fade und der Löwenzahn scharf. Es ist der europäische Salat. Und hier bin ich, ein Australier, der den Europäern erklärt, wie man einen Kartoffelsalat mit Löwenzahn macht. Noch eine Sache zum Löwenzahn. Für diejenigen, die den Covid-Impfstoff erhalten haben. Der Covid-Impfstoff enthält eine mRNA, die das Protein ständig vermehrt, also das Spike-Protein. Und dieses Spike-Protein verursacht Nanopartikel. Und wenn viele davon zusammenkommen, erhält man den Gerinnungsfaktor. Löwenzahn hemmt das Enzym, das mRNA in das Spike-Protein umwandelt. Für diejenigen, die den Covid-Impfstoff erhalten haben, ist es also wichtig, dass sie jeden Tag ihres Lebens Löwenzahn zu sich nehmen. Man kann ein Blatt essen, man kann den Löwenzahn-Kaffee trinken, man kann täglich ein paar Blüten essen. Man kann ein Löwenzahnpräparat einnehmen. Das ist also ein weiteres großes Plus des Löwenzahns. Und als nächstes werden wir uns den Wegerich ansehen. Ich habe hier 2 verschiedene Arten von Wegerich. Das ist ein breitblättriger Wegerich, der oft einfach Breitwegerich genannt wird, mit diesen Rippen hinten. Das ist ein breitblättriger Wegerich. Aber ich habe heute Morgen auch den schmalblättrigen Wegerich gefunden. Da sie beide diese Rippen haben, gehören sie beide zum Wegerich. Aber dieser ist der Spitzwegerich und dieser ist der Breitwegerich. Ihre Samenköpfe unterscheiden sich ein wenig. Leider konnte ich keinen Samenkopf für den Breitwegerich finden, aber er hat einen langen Samenkopf. Beim schmalblättrigen Spitzwegerich hingegen ist es nur ein winziger Samenkopf. Bei den breitblättrigen Pflanzen reicht der Samenkopf bis hierher. So kann man sie also auch identifizieren. Diese kleinen Blumensamen hier sind Flohsamen. Kennt ihr Flohsamen? Manche Menschen nehmen Flohsamen ein, um ihre morgendliche Darmbewegung zu unterstützen. Man kann sie auch kaufen. Sie werden aus der Wegerichpflanze gewonnen. Ich habe gelesen, dass die Frauen im 19. Jahrhundert sie aufkochen und als Stärke für ihre Kleidung verwendeten. Ein bisschen Geschichte für euch. Wozu kann man den Wegerich also verwenden? Der Wegerich ist ein Schleimlöser. Das heißt, dass er die Brust von Hustenschleim befreit. Ich las davon, als mein Sohn Peter als kleiner Junge unter schwerem Asthma litt. Immer wenn er erkältet war, habe ich kochendes Wasser auf den Wegerich gegossen. Ich fand ihn im Park und pflückte die Samenköpfe und ich hatte bald eine Menge Wegerich in meinem Garten. Ich goss das kochende Wasser auf den Wegerich. Es ist kein unangenehmer Tee. Wenn er etwas abgekühlt war, presste ich die Blätter aus, drückte ein wenig Zitrone und Honig hinein und das trank und trank und trank Peter oft, wenn er erkältet war. Er litt an schwerem Asthma und hatte, seit er 2,5 Jahre alt war, nie wieder einen Asthmaanfall. Allerdings hatte mein Vater sein ganzes Leben lang Asthma, bis er im Alter von 50 Jahren aufhörte, Milch zu trinken. Auch meine kleine Schwester kämpfte fast ihr ganzes Leben lang mit Asthma. Es war also eine tolle Sache, Peters Asthma besiegen zu können. Wir haben Verschiedenes getan, aber das hier war eines davon. Wir haben viel Wegerich-Tee verwendet. Und als ich nachforschte, welchen Wert der Wegerich hat, fand ich heraus, dass er schleimlösend ist. Das heißt, er wirkt direkt auf die Lunge. Genauso ist es auch als Nierenkraut bekannt. Viele Kräuter haben also besondere Eigenschaften, die sie auszeichnen. Zum Beispiel ist der Löwenzahn der König für die Leber. Und dieses Kraut ist großartig für die Brust, aber es kann auch helfen, die Nieren zu stärken. Die nächste Pflanze, die wir uns ansehen werden, ist der Holunder. Den habe ich gestern im Wald wachsen sehen. Und das ist die Holunderblüten. Es ist ein Baum. Sie sind also etwas anders als die anderen, die wie kleine Pflanzen am Wegesrand wachsen und wenn sie sterben, wächst die nächste Pflanze nach. Dies ist tatsächlich ein Baum. Und wenn diese Blüten dann verwelken und absterben, bilden sich die Beeren. Ich würde also vorschlagen, dass... Ich weiß, dass ihr hier in Deutschland jetzt wahrscheinlich in den Sommer geht, wo die Beeren anfangen, sich zu bilden. Es ist also jetzt Juni. Wahrscheinlich bilden sich die Beeren. Juni, Juli, August ist euer Sommer. Also wahrscheinlich Ende Juli bilden sich die Beeren. Sie sind klein und dunkelrot. Wir sehen die Beeren nicht oft, weil die Vögel die Beeren lieben. Wenn man also einen Holunderbaum hat, sollte man ihn vielleicht mit einem Netz schützen, damit man auch welche bekommt. Wozu ist der Holunder gut? Es ist ein ausgezeichnetes Kraut gegen Fieber. Also Holundertee. Die beste Art, einen Tee zuzubereiten, ist, die Blüten mit heißem Wasser zu übergießen. Und wenn man Beeren hat und sie trocknet, dann kann man sie in den Wintermonaten aufkochen. Die Beeren schmecken nicht schlecht. Schließlich stellen manche Frauen nach alter Tradition Holundermarmelade her. Man kann auch Holundertee trinken. Der schmeckt auch nicht schlecht. Wenn man dagegen Löwenzahn mit heißem Wasser übergießt, ist das kein guter Geschmack. Er ist sehr, sehr bitter. Der Löwenzahn ist bitter, aber der Holunder ist süß. Er wurde schon früher bei Fieber eingesetzt. Außerdem kann er bei Brusterkrankungen helfen. Man kann also Holunderbeeren mit Wegericht zu einem Tee kochen. Fieber ist kein Feind. Fieber ist ein Freund. Und wenn meine Kinder Fieber hatten, habe ich sie immer gut hydriert. Wenn sie etwas zu heiß wurden, habe ich sie in ein lauwarmes Bad gelegt. Kein heißes Bad, kein kaltes Bad, nur ein lauwarmes Bad. Und das hilft, das Fieber ein wenig zu senken, denn Fieber hat einen Zweck. Fieber hat einen Zweck. Und was ist der Zweck? Der Zweck des Fiebers ist es, das Immunsystem massiv zu stärken. Denn wenn man den Körper erhitzt, wie es bei Fieber der Fall ist, wird das Knochenmark angeregt, mehr rote und weiße Blutkörperchen zu produzieren. Und in ganz Europa wurde Fieber in Sanatorien eingesetzt, um die Heilung von verschiedenen Krankheiten zu unterstützen. In unserem Zentrum erzeugen wir jeden Nachmittag in der Dampfsauna ein Fieber. Fieber ist also nichts, wovor man sich fürchten muss. Ein Kind bekommt nur dann Krämpfe, wenn es dehydriert ist. Achtet also darauf, dass ihr immer genug Flüssigkeit zu euch nehmt. Und manchmal, wenn Kinder nicht trinken wollen, dann lutschen sie an ein Eis. Man kann Wegerich und Holundertee zubereiten, indem man es mit heißem Wasser aufgießt und ziehen lässt. Vielleicht gibt man noch etwas Zitrone und Honig hinzu und gießt den Tee dann in eine Eiswürfelform und friert ihn ein. Wenn das Kind dann Fieber hat, kann es an diesen kleinen Eiswürfeln lutschen. Das ist eine Möglichkeit, sie gut mit Flüssigkeit zu versorgen. Flüssigkeitszufuhr ist das A und O. Die beste Flüssigkeitszufuhr erhält man durch Wasser, die zweitbeste durch Kräutertees. Tees, die Koffein und Tannin enthalten, führen dem Körper keine Feuchtigkeit zu, sondern entwässern ihn. Aber Kräutertees sind Wasser sehr ähnlich. Sie sind kein Wasser, aber sie ähneln dem Wasser sehr. Sie sind Wasser mit ein paar Pluspunkten der Kräuter. Im Psalm 104, Vers 14 sagt die Bibel, dass Gott die Pflanzen dem Menschen zum Dienst gegeben hat. Ich hoffe, dass ihr heute in diesem kurzen Vortrag gelernt habt, dass manche Kräuter, die ihr nicht einmal in eurem Wald beachtet habt, tatsächlich zu eurem Vorteil genutzt werden können.